Wissenschaft im Brennpunkt.
Meine sehr geehrten Damen und Herren, wir beginnen unsere heutige Hausmüllversteigerung.
Es ist das Jahr 2025. Im besten Hotel Berlins sind wieder hunderte aktive und zukünftige Mülljäger zur allwöchentlichen Müllauktion erschienen. Müllauktionen sind der neueste Schrei, seit bekannt wurde, dass Müll das neue Gold sei. Recycling ist hip. Mülltonnen werden gesichert wie Tresore.
Unser erstes Objekt heute, die Restmülltonne der Familie Müller. Familie Müller hat in dieser Woche nicht nur normalen Müll erzeugt. Nein, Familie Müller trennt ihren Müll nicht. Herr und Frau Müller haben zudem ihren Dachboden ausgemistet. In der Tonne sind nach erstem Augenschein viele Plastikverpackungen, aber auch Kleingeräte. Ein Toaster liegt gleich oben auf, sowie einige elektronische Leckerbissen, wie ein Handy aus dem Jahr 2010, sowie ein altes Notebook von 2008. Das Anfangsgebot liegt bei 50 Euro. Wer bietet 50 Euro?
50 Euro.
Ja, der Herr in der zweiten Reihe. Wer bietet mehr?
60, 70,
80,
100,
120,
150,
170.
Der Grund für die hohe Wertsteigerung des Mülls liegt an der Rohstoffknappheit. 2015 und 2018 waren die Minen Chinas, Afrikas und Südamerikas bis zum letzten Klumpen Erz ausgebeutet. Seitdem fehlen den Industriestaaten wichtige Technologieelemente wie Coltan, Indium, Lithium und die Metalle der seltenen Erden. Die und viele andere stecken in Handys, Autos und vielen anderen Gegenständen. Und auch in der Mülltonne.
Ist das Gold oder kann das weg? Über Sinn, Unsinn und Machbarkeit des Urban Mining. Von Jan Rehm.
Müllauktion. Das könnte ein Szenario sein, an das Medien und Politiker gerne denken, wenn es um die Wiedergewinnung chemischer Elemente geht. Vor allem an den seltenen Erden machen viele Verfechter fest: Unser Müll ist goldeswert. Doch nüchtern betrachtet stellt sich die Frage, wie knapp sind die Rohstoffe auf unserer Erde wirklich? Thomas Preetz von der Rheinisch-Westfälischen Technischen Hochschule Aachen bezweifelt eine echte Verknappung.
Rohstoffe werden nicht knapp. Die Erde bietet von den meisten Elementen ausreichend Material, um auch eine wachsende Erdbevölkerung zu versorgen. Das sagen uns alle Studien, zum Beispiel der Bundesanstalt für Geowissenschaften und Rohstoffe oder auch aus anderen, aus dem internationalen Bereich. Also es ist nicht ein geologisches Problem. Wenn etwas knapp wird, ist das ein Verteilungsproblem.
Die These, dass Rohstoffe an sich nicht knapp werden, unterstützt auch Rainer Lukas vom Wuppertal-Institut für Klima, Umwelt, Energie.
Wenn wir über Knappheit reden, reden wir vor allen Dingen über eine relative Knappheit, nämlich das Angebot bleibt im Großen und Ganzen stetig, es bleibt in diesem Umfang vorhanden, aber die Nachfrage steigt zum Teil um das 5- bis 10-fache und die Minenproduktion kann nicht entsprechend gesteigert werden. Das heißt, wir sprechen aus einer wissenschaftlichen Sicht von einer relativen Knappheit.
Hinzu kommt eine politische Dimension. Sie spielt in jüngster Zeit die größte Rolle bei der Diskussion um und über Rohstoffe.
Es gibt nicht nur die engere Sicht auf die Rohstoffförderung, sondern es gibt natürlich auch Bewertungen in Bezug auf politische Risiken. Dass man sagt, also hier habe ich ein Risiko, weil bei den seltenen Erden beispielsweise 97% der Produktion aus der Volksrepublik China kommen. Und irgendwann werden die staatsautoritär sagen, das brauchen wir selbst. Und werden den Export dieser seltenen Metalle einschränken und dann sitzen wir auf dem Trockenen. Oder auch die Frage Coltan aus der Republik Kongo, Bürgerkriegsregion, heiß umkämpfte Bergbauregion. Auch da kommen dann politische Instabilitäten dazu, die die Versorgungssicherheit beeinträchtigen können.
Rohstoffe wiederzugewinnen kann Abhängigkeiten verringern und Verteilungsprobleme mindern. Als eine Quelle kommt der normale Müll in Frage. Aber auch Abrissgebäude, Straßen, Überlandleitungen und viele weitere Teile der Infrastruktur beherbergen wertvolle Stoffe, wie Eisen, Kupfer oder Aluminium. Die allgegenwärtigen Computer, Handys und Elektronikgüter enthalten sogar Gold, Silber, Platin und noch allerhand weitere Technologiemetalle. Sie alle könnten theoretisch wiedergewonnen werden durch Urban Mining, dem Bergbau in der Stadt.
Starten wir bei dem Urban Mining. Wir müssen sehen, dass wir als Gesellschaft in großem Umfang für unsere Infrastruktur Rohstoffe verbrauchen und die dann sehr lange in diesem Depot Infrastruktur sind.
Nur, wo sind die Rohstoffe konkret zu finden, die Thomas Preet so reichhaltig in der Stadt herumliegen sieht? Und wann können sie genutzt werden? Es sind zwei der Fragen, die das Urban Mining zu einer noch schwierigen Aufgabe machen. Immer häufiger gerät auch der Siedlungsabfall ins Visier der Recycler. Neben Papier, Glas und den wohlbekannten Leichtverpackungen, alle drei werden bereits seit Jahren gesammelt und teils wiederverwertet, könnte auch der Restmüll eine Rolle im Stoffkreislauf spielen. Teils wird kolportiert, was im Hausmüll stecke, könnte die gesamte Kette von der Sammlung bis zur Wiederverwertung refinanzieren. Thomas Preetz glaubt daran nicht.
Also wir machen die einfache Rechnung. Im Hausmüll stecken 4% Metalle, das sind Eisenmetalle und Nicht-Eisenmetalle, und wir unterstellen einen mittleren Marktwert von 100 Euro. Dieser positive Beitrag ist so gering im Verhältnis zu den Behandlungskosten, die liegen für den Hausmüll bei einer Tonne ungefähr in der Größenordnung von 100 Euro. Und dazu kommen noch die Sammlungskosten, dass dieser kleine wirtschaftliche Beitrag der verwertbaren Stoffe niemals den Aufwand für die Erfassung und für die Beseitigung, die machen wir ja aus anderen Gesichtspunkten, nämlich Schaden von der Bevölkerung abzuwenden, ersetzen kann. Und selbst wenn es mal so sein sollte, dass wir 10% Wertstoffe im Hausmüll haben, dann bedeutet das immer noch, dass wir 90% beseitigen müssen. Und diese 10% niemals die Kosten kompensieren können, die der Aufwand für die Sammlung und die Beseitigung ausmachen.
Wie viel Wertstoffe aus dem Hausmüll herausgeholt werden können, hat die Müllwirtschaft in der Region Trier ausprobiert. Der Zweckverband Abfallwirtschaft im Raum Trier, kurz ART, betreibt dazu eine Versuchsanlage.
Ja, wir sind hier im Eingangsbereich der Abfallbehandlungsanlage in Mertesdorf bei Trier. In einem dieser 5 Tore können die Restabfallfahrzeuge und aber auch die Transportfahrzeuge, die aus weiteren Entfernungen den Abfall zu uns bringen, den Abfall in einen Tiefbunker abladen.
Max Monzel vom ART steht vor einer großen Halle mit hohen Toren. Ein großer vierachsiger Müllwagen kommt an, rollt rückwärts an eines der Tore. Der Beifahrer registriert die Ladung an einem der elektronischen Terminals. Das Tor zum Müllbunker öffnet sich. Der Müllwagen rollt bis fast an die Kante des Müllbunkers und kippt Berge bunt gemischten Haushaltsmülls ab. In Mertesdorf kommt der Müll aus der gesamten Region Trier an. Abfälle aller Art aus über 500.000 Haushalte. Und weil in der Region der Biomüll nicht getrennt gesammelt wird, landen Essensreste, Laub und Grünschnitt mit in den Mülltonnen. Der Wassergehalt im Müll liegt bei fast 50%. Das macht Probleme. Nasser Müll lässt sich schlecht trennen und noch schlechter verbrennen. Deshalb trocknen Max Monzels Kollegen in Mertesdorf den Müll. Aus dem Fenster der Leitwarte lässt sich die gesamte Anlage überblicken.
Rechts den Tiefbunker, die Zerkleinerungseinheiten und links 12 hintereinander angeordnete Rotteboxen, die eigentlich nicht anders aussehen wie eine umgedrehte Fertigteilgarage. Und in diese Boxen wird dann der Abfall, nachdem er zerkleinert ist, durch einen großen Greifer, eine große Baggerschaufel eingefüllt und wird dort auf einen belüfteten Boxenboden gelegt und mit kalter Luft durchströmt. Und diese kalte Luft, die sich im Strömungsprozess aufwärmt und gleichzeitig die Feuchtigkeit bindet, wird dann am Deckel der Box wieder abgesaugt, heruntergekühlt in Wärmetauschern und hierbei diffundiert das Wasser wieder aus. Und dieser Prozess ist das, was wir auch als diesen sehr einfachen, aber wirtschaftlich interessanten Prozess der Trocknung von Hausmüll bezeichnen.
Die Ruhe im Kontrollraum täuscht. Im Innern der Anlage dröhnen Lüfter. Und auch der Greifer ist alles, aber nicht lautlos. Er baggert den Müll vom Müllbunker in die Rotteboxen. Sie ähneln Kompostern im heimischen Garten. Hier wie dort entsteht beim Lagern des Unrats Energie in Form von Wärme. Und die nutzen die Mertesdorfer, um den Müll zu trocknen. Zusätzlich heizen müssen sie nicht. Was als Produkt nach der Trocknung entsteht, wird als Brennstoff, als Ersatz für die heimische Braunkohle, weiterverkauft. Das war aber nicht immer so. Bis vor wenigen Monaten war Mertesdorf nicht nur eine Mülltrocknungsanlage, sondern vielmehr ein groß angelegter Mülltrennungsversuch.
Dieses trockene Material, das ist, wenn man hier so aus dem Fenster schaut, sieht man es auch ganz gut, das ist bunt. Und das ist deswegen bunt, weil in der Hausmülltonne halt auch viele Kunststoffe sind, viele Folien drin sind, Holz, Papier, Glas, alles Rohstoffe, die es gilt im Stoffkreislauf zu erhalten.
In einer Halle so groß wie zwei Fußballfelder haben die Müllentsorger alles an Hightech-Sortiertechnik versammelt, was Sinn machte.
Das fängt an hier mit einem Dosierer, der das Material in homöopathischen Dosen auf die Förderbänder legt. Es geht weiter über eine zweite Metallabscheidung. Wir sehen ein großes Trommelsieb, so groß wie ungefähr ein, sagen wir, ein dreiachsiger LKW. Wir haben dann zwei Windsichter hintereinander geschaltet, wo mit Luftströmen das Schwere vom Leichten und das Flächige vom Rollenden getrennt wird. Gehen dann weiter, immer verbunden mit entsprechenden Förderbändern, hoch zu den optischen Trennern, wo hier mit Infrarotlicht der Abfall beleuchtet wird und anhand der Reflexion ein dahinter geschalteter Prozessor erkennen kann, um welches Produkt es sich handelt.
Mithilfe der Technik konnten gezielt einzelne Materialien aus dem Strom der nun trockenen Abfälle heraussortiert werden. Und zwar mit einer Genauigkeit von 99%, sagt Max Monzel. Nun steht die Anlage still. Der Versuchszeitraum ist zu Ende. Ob die Anlage wieder in Betrieb geht, steht in den Sternen. Denn Mülltrennung soll lieber der Verbraucher machen, sagt das Bundesumweltministerium. Dazu gibt es die Biotonne. Sie ist ab 2015 für jeden Bürger verpflichtend. Und auch die gelbe Tonne des dualen Systems wird wohl so schnell nicht von unseren Müllplätzen verschwinden.
Dieses Konzept, dieser Ansatz, das widerspricht bezogen auf das, woher kommen die Rohstoffe, ja eigentlich zu 100% dem, was wir hier betrieben haben. Wir sagen, wir können das in ein Gefäß tun, denn Maschinen sortieren besser als Menschen. Es gibt keine Fehlwürfe und man kann die Sortiertechnik so einstellen, dass man die Produkte bekommt, die auch marktgängig sind.
Es läuft auf eine Wiederverwertung der Stoffe hinaus, die sich gerade gut verkaufen lassen. Will sagen, deren Rohstoffpreis gerade hoch genug ist. Der Rest der Abfälle wird in den Müllofen wandern.
Dieser Ansatz des gezielten Teilrecyclings ist umstritten. Hinsichtlich der Perspektive, dass Recycling sich in absehbarer Zeit nicht selbst über den Rohstoffpreis wird tragen können, ist der Ansatz des selektiven Recyclings allerdings nachvollziehbar. Macht es aber Sinn, jeden Stoff zu recyceln? Rainer Lukas vom Wuppertal-Institut.
In der Vergangenheit war sehr stark die Ökologie im Spiel, nach dem Motto, jedes rückgewonnene Metall, jede Tonne spart Primärressourcen. Das ist der ökologische Grundgedanke und der sollte auch weiterhin noch eine Rolle spielen. Aber es kommen jetzt zunehmend ökonomische Aspekte rein und das muss aber auch geordnet geschehen. Es kann nicht sein, wir nennen das in der Abfallwirtschaft Rosinenpicken, dass sozusagen ein Metall des Jahres aufgerufen wird und alle stürzen sich darauf. Und dann geht doch aufgrund irgendeiner Wirtschaftskrise oder eines Ereignisses im globalen Maßstab der Preis wieder runter. Und schon lässt man die Sache wieder liegen.
Zurück nach Berlin. Doch diesmal nicht ins Jahr 2025, sondern ins Jetzt und Heute. In keiner anderen deutschen Stadt leben mehr Menschen. In keiner anderen fällt entsprechend viel Müll an. Und den entsorgt zu einem großen Teil die Berliner Stadtreinigung, kurz BSR. Und die Berliner, die sind wahre Meister der Mülltrennung. Was wie, in welche Tonnen oder sonst wohin kommt, erläutert die Vorstandsvorsitzende der BSR, Vera Gäde-Butzlaff.
Getrennt wird in Berlin, wenn wir jetzt mal den Hausmüll nehmen, Papier, Pappe. Es wird Glas getrennt gesammelt. Es werden Leichtverpackungen getrennt gesammelt. Wir sammeln den Biomüll. Was natürlich noch dazu kommt, ist, das wird dann auf Anforderung abgeholt, das ist der Sperrmüll. Wir haben außerdem noch 16 Recyclinghöfe, wo die Berliner wirklich sehr eifrig vorbeikommen und das bringen, was sie nicht mehr brauchen.
Und bald kommt noch eine Tonne dazu. Orange wird sie sein. Sie soll aufnehmen, was sinnvoll zu recyceln ist. Zum Beispiel alte Töpfe und Pfannen. Auch Elektrogeräte wie ein defekter Toaster oder Videorekorder. Und Hightech-Altlasten wie ausgediente Computer oder Handys dürfen hier ganz legal entsorgt werden. Insgesamt verteilt der Berliner seinen Müll fortan also auf 7 oder 8 Tonnen. Doch trotz der Vielfalt, die Mülltonne bleibt eine Mülltonne. Eine Goldgrube sei sie nicht, so Vera Gäde-Butzlaff. Denn beileibe nicht alles, was in den Tonnen landet, sei ein Wertstoff.
Was ist ein Wertstoff wirtschaftlich gesehen? Ein Wertstoff wäre ein Stoff, der, wenn ich ihn sammle, sortiere, wieder aufbereite und dann verkaufe, einen höheren Erlös hat als der Prozess, den ich eben beschrieben habe. Das haben wir in Zeiten, wo die Papierpreise sehr hoch sind beim Papier. Das gibt es bei bestimmten Metallen, aber dann hört es auch schon auf. Die Realität bei den anderen Dingen ist, dass dieser Behandlungsprozess ein Vielfaches von dem kostet, was ich erlöse, sodass ich immer eine Finanzierung brauche. Also mit anderen Worten, Sie haben sicher noch nie gehört, dass die gelben Säcke geklaut werden.
Auch aus dem, was nicht recycelt wird, ziehen die Berliner Entsorger noch einen Nutzen. Was in der Restmülltonne landet, wird nach Ruhleben, einem Stadtteil am Rande Berlins, gefahren. Dort steht das Müllheizkraftwerk der Berliner Stadtreinigung.
Hier vorne das große lange Gebäude ist unser Müllbunker. Da wird der Müll von den Müllautos direkt abgekippt, so wie er eingesammelt wird.
Der Ingenieur Gunnar Bessler ist einer der Schichtleiter.
Im hinteren Teil ist dann die Rauchgasreinigung, wo die Rauchgase, die beim Verbrennungsprozess entstehen, dann gereinigt werden.
Die Abgasreinigung säubert die ausgestoßenen Gase so weit, dass das Kraftwerk deutlich geringere Schadstoffwerte aufweist als vergleichbare Kohlekraftwerke.
So, also wir werden jetzt gleich in eine Krankanzel fahren, da sieht man, wie der Müll angeliefert wird. Die Kranfahrer das auf die Kessel verteilen.
Was hier verbrannt wird, immerhin über 500.000 Tonnen Abfall pro Jahr, liefert Strom und Wärme für rund 100.000 Haushalte. Zwei große Pilotensessel vor einer riesigen Glasscheibe. Joysticks links und rechts. Monitore über Monitore. Der Arbeitsplatz des Kranfahrers. Brennöfen und Roste hat er fest im Blick.
Es ist wichtig, dass der Müll gut gemischt wird. Wenn so eine Monocharge, sag ich mal, irgendwie Styropor, wenn so in so eine Kartons kommen und die in eins raufgeschmissen werden, dann macht es im Kessel einmal Puff und dann ist alles weg. So, dann verbrennt das mit einem Schlag und dann hat man einen ziemlichen Leistungseinbruch.
Wir verlassen die Krankanzel, gehen zum Schlackebunker.
Der verbrannte Müll, der noch auf dem Rost liegen bleibt, was nicht mehr brennt, die Schlacke, inertes Material, fällt am Ende des Kessels in einen sogenannten Presskolben mit Asche und fällt dann auf ein Band und wird dann hier, man sieht da die Enden von den Schlackebändern, fällt dann in diesen Bunker rein. Das graue Zeug, das ist die Schlacke, so wie sie aus dem Kessel kommt. Da sehen Sie auch unseren Kran, der kommt hier gerade an. So, der schnappt sich dann hier Schlacke, was er jetzt auch macht, und fährt die dann in der Mitte. Da gibt es einen großen Trichter. Das geht rüber in unsere Schlackeaufbereitung. Und da werden dann Eisen- und Nicht-Eisenmetalle aussortiert. Jawohl. Genau, der fährt jetzt, macht jetzt noch voll den Greifer, dann fährt er ihn zur Mitte, gibt ihn auf und dann wandert die Schlacke rüber zu unserer Aufbereitung. Die Eisen, Nicht-Eisenmetalle werden verkauft, die werden verwertet. Genau, Grobteile werden vorne mal abgeschieden, landen hier im Container. Der Rest geht rüber.
Rüber in die Aufbereitungsanlage. Gunnar Bessler nennt sie scherzhaft Nuggetmaschine. Sie sortiert verschiedenste Metalle aus der Schlacke aus.
So, dieser Turm hier, das ist unsere Schlackeaufbereitung. Hier werden die ganzen Eisen- und Nicht-Eisenmetalle abgeschieden. Man sieht schon die riesen Schrottberge hier. Unsere Nicht-Eisenmetalle, die landen hinten in so einem kleinen Container. Aber das hier nennen wir unsere Nugget-Maschine, da das graue Gold, was wir rausholen. Ja. Das ist also Aluminium, Kupfer, all so eine Sachen, die da im Verbrennungsprozess anfallen.
Ob Eisen- oder Nicht-Eisenmetalle, die aussortierten Brocken bringen bares Geld. Sie werden an Hütten verkauft und dort wieder zu verwertbaren Rohstoffen aufgeschmolzen.
Nur was, wenn auch Kleingeräte und Elektronik in die Anlage kommen? Deren nahezu homöopathisch verteilten, aber sehr wertvollen Rohstoffe wären dann verloren. Auch die orangene Tonne wird daran wohl nur wenig ändern.
Es gibt ganz klare Grenzen der Sortiertechnik. Und als Faustregel können Sie sagen, je mehr sehr heterogene Gerätegruppen miteinander vermischt werden, desto anspruchsvoller wird die Sortiertechnik. Und ein plakatives Beispiel ist, wenn Sie Handys zum Beispiel mit Bohrmaschinen und mit Toastern und sonstigen Sachen vermischen würden in einer gemeinsamen Erfassungstonne, dann spielen erstens mengenmäßig die Handys darin wahrscheinlich eine relativ geringe Rolle. Und dann ist die Chance, dass sowas entweder manuell oder auch mechanisch mit einem hohen Wirkungsgrad aussortiert wird, relativ schlecht.
Erklärt Christian Hagelücken vom Unternehmen Umicor eines der Probleme beim Elektronikrecycling. Dabei könnten Handys und andere hochentwickelte technische Geräte theoretisch eine wichtige Quelle für begehrte Rohstoffe werden. Allein rund 72 Millionen Mobiltelefone sollen in deutschen Schubladen lagern. So eine Studie des Branchenverbandes Bitkom aus dem vergangenen Jahr. Weltweit sollen es mehrere Milliarden Althandys sein.
In Summe haben die Handys eine sehr große Ressourcenrelevanz, vor allem für Edelmetalle und für Kobalt. In Summe stecken in den 1,6 Milliarden Handys, die in 2010 weltweit verkauft worden sind, auch ganz erhebliche Werte drin.
Wenn man nun bedenkt, dass in einem Handy Gold, Palladium und viele weitere wichtige Elemente stecken, dann muss dieser Althandyberg ja die reinste Goldgrube sein, im wahrsten Sinne des Wortes. Doch Christian Hagelücken dämpft die Euphorie.
Wenn ich das runterbreche auf das einzelne Handy, ist im einzelnen Handy ein relativ geringer Wertinhalt. Der liegt heute in der Größenordnung ungefähr von 1 Euro bis 1,20 Euro Bruttowert für ein Handy. Das heißt, ein Container-Handy oder eine Tonne Handys, die bei uns im Werk anlangen, haben einen durchaus positiven Wertinhalt, der bei aktuellen Preisen und normaler Qualität irgendwo zwischen 10.000 und 12.000 Euro die Tonne liegt. Das ist erstmal sehr viel. Aber um eine Tonne Handys zusammenzukriegen, brauchen sie auch 10.000 Stück und mehr.
Betrachtet man aber die gesamte Sammelkette und deren Kosten, bleiben beim eigentlichen Handy bzw. Rohstoffwert lediglich ein paar Cent. Ein Anreiz, den wohl keinen Althandybesitzer zur Abgabe seines geliebten Stücks Technik bewegt. Deswegen fordert Christian Hagelücken intelligente, kreative Geschäftsmodelle, die sicherstellen, dass ausrangierte Geräte zu ihm kommen.
Was sich beim Handy anbietet, weil es auch eine relativ kurze Nutzungsdauer hat, ist schlichtweg ein Pfand einzuführen. Und wenn Sie auf den Handyverkaufspreis irgendwo nochmal ein Pfand irgendwo zwischen 10 und 20 Euro drauflegen, dann wird das kein Mensch mehr in die Mülltonne schmeißen.
Spezialisierte Unternehmen wie Umicore gewinnen zurück, was Physik und Chemie derzeit zulassen. Ein hochkomplexer Prozess. Am Anfang steht der Mensch.
Entnahme eines Akkus aus einem Handy, Entnahme eines Motherboards aus einem PC. Das geschieht häufig manuell und das ist auch sinnvoll, weil einfach die Selektion manuell sehr viel leistungsfähiger ist als bei mechanischen Verfahren. Wenn bestimmte Wertstoffe und Schadstoffe manuell abgetrennt worden sind, dann erfolgt in der Regel ein mechanischer Aufschluss. Und das bekannteste Gerät dafür ist ein Schredder. Da gibt es unterschiedlichste Ausprägungen.
Ein Schredder ist in erster Linie nichts anderes als ein Gerät, das die Elektrogeräte zu feinen Stücken zerkleinert. Die zerkleinerten Geräte werden dann aufwendig sortiert. Eine Magnettrennung kümmert sich um eisenhaltige Komponenten, eine Wirbelstromscheidung um die nicht eisenhaltigen. Auch eine dichte Trennung oder optische Sortierverfahren werden eingesetzt. Ziel der Verfahren ist immer, die Stoffe in die jeweils am besten geeignete stoffliche Recycling-Schiene zu führen.
Es ist nämlich nicht eine Schiene, sondern da gibt es drei Hauptwege. Ein wichtiger Hauptweg ist der Stahlweg, also im Prinzip das Stahlwerk, wo Stahlfraktionen über Jahrhunderte entwickelte und optimierte Technologien entsprechend wieder recycelt werden können zu neuen Stellen. Der zweite wichtige Schritt ist der Aluminiumweg, dass also hochaluminiumhaltige Fraktionen in eine Aluminiumschmelze reingehen. Und der dritte Weg, und das ist eigentlich der komplexeste Weg, ist die Kombination aus Kupfer, Edelmetallen und Sondermetallen.
Umicore hat sich auf die Edelmetalle, Sondermetalle und auch auf Kupfer und Blei spezialisiert. Die werden zum Beispiel aus Leiterplatten gewonnen.
Der erste Schritt bei uns in der Anlage nach der erfolgten Probenahme ist, dass diese Leiterplatten vermischt mit vielen anderen edelmetallhaltigen Materialien, zum Beispiel Autokatalysatoren, in einem Hochofenprozess eingeschmolzen werden. Das passiert bei Temperaturen von rund 1200 Grad.
So ein Ofen sieht beeindruckend aus, allein seine Maße. Der Ofenkörper ist 15 Meter hoch und hat einen Durchmesser von 4 Metern. Darüber sitzt dann die Abgasreinigung. Gesamthöhe des Gebäudes 40 Meter.
In diesem Hochofenprozess erfolgt eine Aufschmelzung des Materials und Ziel der Aufschmelzung ist, eine Trennung zu erreichen zwischen Kupfer und bestimmten Metallen, die sich in das Kupfer reinlegieren, und anderen Metallen und Inertstoffen, die sich in einer Schlackephase abscheiden. In dem Fall kann man sich die chemisch-metallurgischen Eigenschaften zunutze machen, dass sich Edelmetalle sehr eng und gerne mit Kupfer verbinden. Das heißt, beim Aufschmelzen sinkt das spezifisch schwerere Kupfer auf den Boden des Ofenkörpers und nimmt Edelmetalle und ein paar Sondermetalle mit, während keramische Bestandteile, aber auch Eisenoxid, Aluminiumoxid oder auch Bleioxid zum Beispiel als Schlacke obendrauf schwimmen. Und wenn Sie dann den unteren Teil des Ofens aufmachen, also einen Abstich machen, dann können Sie entsprechend das kupferhaltige Material mit den Edelmetallen entziehen und haben eine relativ hohe Aufkonzentration schon erreicht im Vergleich zu dem Material, wie sie es vorher hatten.
Dieses Gemisch aus Kupfer und Edelmetallen wird dann in einem Wasserbad granuliert und fein gemahlen. Dann lösen die Arbeiter mit Schwefelsäure das Kupfer heraus und erzeugen ein Kupfersulfat.
Dieses Kupfersulfat kann dann über einen elektrochemischen Prozess als Kupferkathode elektrolytisch abgeschieden werden. Diese Kupferkathode ist reines Kupfer, was entsprechend in den Markt verkauft wird. Für uns ist diese Kupfergewinnung aber eigentlich ein reines Vehikel, um an die Edelmetalle heranzukommen.
Als nächstes folgt die Edelmetallscheidung. Darunter versteht der Fachmann verschiedene hochkomplexe, nasschemische Verfahren wie Fällungsreaktionen, Destillationsreaktionen oder auch Solventextraktion. Als Ergebnis werden aus dem grob abgetrennten Edelmetallkonzentrat hochreine Endprodukte der einzelnen Edelmetalle.
Über diese Kombination aus schmelzmetallurgischen Verfahren und hydrometallurgischen Verfahren können insgesamt eine sehr breite Palette von Metallen zurückgewonnen werden. In unserem Fall sind das 17 unterschiedliche Metalle.
Noch bremst die Thermodynamik die Forscher, die noch gerne mehr der verwendeten Metalle zurückgewinnen möchten. Denn je nach Verfahren geht mal das eine, mal das andere Metall in die Schlacke über.
Zu diesen Elementen, die thermodynamisch-technisch sehr anspruchsvoll sind, gehören auch Elemente, die heute relativ hoch in der allgemeinen Diskussion sind. Da gehören die seltenen Erden mit dazu, da gehört zum Beispiel auch Tantal mit dazu. Diese Elemente sind heute relativ wertvoll, aber sie sind im chemischen Sinne sehr unedel. Das heißt, sie oxidieren sehr leicht. Und das führt dazu, dass, wenn sie in komplexen Gemischen vorliegen, dass sie in eine Schlackephase reingehen und aus dieser Schlackephase eigentlich auch nicht mehr rausreduziert werden können.
Urban Mining. Sinnvoll ist die Wiedergewinnung vieler chemischer Elemente allemal. Machbar ist sie in vielen Fällen ebenfalls. Doch ökonomisch betrachtet ist das Recycling, vor allem der Hochelektronik, noch lange nicht rentabel. Da rechnet sich das Ausheben einer Mine oft mehr. Und die Hausmülltonne? Die wird wohl noch sehr lange Zeit eine Hausmülltonne bleiben. Von der umworbenen Schatztruhe der Zukunftsvision ist sie noch weit entfernt.
Sie hörten, ist das Gold oder kann das weg? Über Sinn, Unsinn und Machbarkeit des Urban Mining von Jan Reim. Es sprachen Susanne Stangl, Michael Frieske und Daniel Berger. Produktion Heiner Rennebaum. Redaktion Gerd Pasch.